Hey.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Ich kann es kaum glauben. Eigentlich wollte ich euch gerade von meiner großartigen Erfahrung gestern erzählen, aber all das ist eigentlich gar nichts mehr wert. Ich bin sehr traurig, die Nachricht vom Tod von Michael zu lesen. Das war die Reaktion von Marcel Kittel auf den tragischen Tod von Michael Golaz bei Paris-Roubaix oder als Folge des Sturzes von Paris-Roubaix. Auch uns geht es ähnlich hier bei Radiotour auf meinsportradio.de. Uns fällt es sehr, sehr schwer, anhand dieser traurigen Nachricht heute über das Sportliche zu reden. Ich bin nicht alleine, um es trotzdem zu tun, sondern bei mir ist ein Altbekannter, Florian Harrau. Hallo Florian.
Hallo.
Und ein Neuling bei Radiotour hier auf meinsportradio.de. Ich begrüße ganz herzlich Erik Gutglück.
Hallo von meiner Seite.
Ja, und bevor wir dann gleich in den sportlichen Teil dieser Sendung starten, nochmal eine kurze Pause und wir melden uns dann gleich zurück.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Radiotour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de. Die Klassiker sind heute unser Thema, die Klassiker-Saison, die ja mit Paris-Roubaix am vergangenen Sonntag ihr Ende gefunden hat. Bei mir sind immer noch Erik und Florian und wir wollen mal auf die Klassiker-Saison als großes Ganzes gehen, uns angucken, wie verlief denn die Saison so allgemein, jetzt gar nicht speziell die einzelnen Ergebnisse analysieren, sondern so die Trends ein bisschen auseinandernehmen. Und da frage ich zuerst, Erik, wer hat dich denn in der Klassikersaison, was die Teams angeht, am meisten überzeugt? Ich denke, die Antwort fällt dir gar nicht so schwer.
Ja, das ist richtig. Bei den Teams fällt die Antwort wirklich nicht schwer. Da kann die Wahl natürlich nur auf Quickstep Floors fallen. Die haben insgesamt mit 6 verschiedenen Fahrern 9 Klassiker gewonnen und stehen auch abseits der Klassiker momentan mit 25 Saisonsiegen sehr gut da. Von den Fahrern her ist es schwer zu sagen. Es war wirklich sehr ausgeglichen, aber bei den Teams muss man sagen, Quickstep war wirklich das Maß der Dinge.
Ja, Florian, wenn wir uns die Siegerliste mal angucken, bei den einzelnen Klassiker, da tauchen Namen wie Wallgren, Grunewegen, Benoit, Terpstra oder auch Vincenzo Nibali und Peter Sagan auf. Ich stelle mir da so die Frage, das sind ja alles verdammt unterschiedliche Fahrertypen, von Sprinter bis Allrounder, eigentlich alles dabei. Gibt es im Jahr 2018 noch den Klassiker-Spezialisten oder sind die Rennen mittlerweile so unterschiedlich, dass eben bei jedem Rennen ein anderer Fahrertyp gefragt ist?
Ja, es war dieses Jahr einfach mal so, dass kein besonderer Fahrer, kein einziger Fahrer die überragende Form hatte, dass er die Klassiker-Saison irgendwie dominieren kann, wie ein Greg van Avermaet letztes Jahr das gemacht hat, wie man es deswegen vielleicht auch ein bisschen gewohnt war. Es gab sehr viele verschiedene Sieger. Peter Sagan war von vornherein gesehen ja derjenige, von dem man wahrscheinlich neben Greg van Avermaet noch am meisten erwartet hat, aber dadurch, dass eben dann wieder ein anderes Team da war, das mannschaftlich stärker war als Bora Hansgrohe, was man eben so sagen muss, gab es auch für Sagan nicht die Möglichkeit zu dominieren. Und deswegen kann man ja auch ein bisschen sagen, dass es eben auf die Vielfalt der Fahrer ankommt. Wenn man zum Beispiel zu Milan Sanremo schaut, wo Vincenzo Nibali durchaus überraschend den Klassiker gewonnen hat, als er sich ja fast als Einziger getraut hat, am letzten Anstieg dann noch wegzustürmen und in der Abfahrt auch seinen Vorsprung rauszufahren. Dementsprechend hatte man damit vor dem Rennen eigentlich nicht gerechnet. Es gab, glaube ich, ganz gute Wettquoten auf Vincenzo Nibali und damit eben keinen klassischen Klassikerfahrer. Was auch spannend zu sehen war, war ja, wie ein paar Fahrer, die schon für die Tour de France geübt haben, auch vorne mitfahren konnten. Es war auch überraschend, denke ich mal, dass zum Beispiel ein Alejandro Valverde da vorne mit dabei war, teilweise über die Kopfsteinpflaster und die kurzen Steinhügel. Und dementsprechend einfach ein sehr breites Spektrum an Fahrern, die dieses Jahr was gewonnen hat. Auch Astana hat ja zu Beginn der Klassikersaison direkt mal den Titel geholt beim Omloopet Newsblatt mit Michael Wallgren, womit man auch eher nicht gerechnet hat, dass Astana in dem Rennen so stark ist. Dementsprechend musste man einfach sagen, ja, es war ein sehr breites Feld. Ob es den Klassikerfahrer an sich noch gibt, würde ich eigentlich schon sagen, weil ein Greg van Avermaet oder ja ein Peter Sagan schon sehr stark in diese Richtung tendieren, um eben in die solchen Arten von Rennen ganz vorne zu sein. Aber es war einfach ausgeglichener als im letzten Jahr, muss man sagen.
Erik, wenn wir uns jetzt die Sieger, zum Beispiel Thijs Benoot und Vincenzo Nibali, angucken, die ja eher doch bei, gerade bei den Rundfahrten, sich hervortun können, glaubst du, dass in den nächsten Jahren vielleicht nach dieser Saison sich der, ja, Klassikermarkt für mehr Rundfahrer oder mehr andere Fahrertypen als zum Beispiel ein Peter Sagan es öffnet, dass mehr Fahrer wie Alejandro Valverde auch mal Ausflüge versuchen zu den Klassikern, um eben auch zu sagen, ja, wir holen uns da mal was, wir haben da vielleicht eine Chance, weil aktuell kann es ja scheinbar jeder Fahrertyp irgendwie schaffen.
Ich denke, das ist schwer zu sagen. Wenn man sich die Ergebnislisten im Großen und Ganzen anschaut, waren ja die üblichen Verdächtigen schon meistens unter den Top Ten und haben das Rennen auch bestimmt. Benoot oder Bali oder Valverde nimmt, das sind ja Fahrer, die ja einfach, man muss sagen, komplette Rennfahrer sind. Die ja können Zeit fahren, die können halbwegs gut sprinten, die können an den Bergen mithalten, können gut auf Position fahren. Ich denke nicht, dass wir in den nächsten Jahren als extremes Beispiel einen Chris Froome bei Omloped Newsblatt am Start sehen werden. Und selbst wenn es so kommen sollte, denke ich nicht, dass er eine Chance hätte, da wirklich das Rennen mitzugestalten.
Ja, altbewährt war allerdings eine Sache, nämlich dass Quickstep in der Klassikersaison den Höhepunkt der eigenen Saisonplanung sieht. Wir haben es schon angesprochen, fast bei jedem belgischen Klassiker waren sie vorne mit dabei, haben die Saison teilweise dominiert, gerade bei den kleineren Rennen, teilweise spielerisch haben die Siege gewirkt. Würdet ihr das als überraschend sehen? Glaubt ihr, sie sind die Erwartung gerecht geworden, den eigenen Erwartungen gerecht geworden? Oder glaubt ihr, dass jetzt gerade, weil dann am Ende das große Monument vielleicht doch ein bisschen gefehlt hat, Paris-Roubaix zum Beispiel, dass man da doch noch nicht ganz zufrieden ist?
Ich denke schon, dass sie zufrieden sind, denn sie haben ja die Flandern-Rundfahrt immerhin gewonnen. Klar, es ging von Anfang an für sie darum, wenigstens eins der Monumente zu gewinnen. Aber so unberechenbar, wie diese Rennen eben sind, wie man jetzt die letzten beiden Sonntage gesehen hat, muss das Team eigentlich schon damit zufrieden sein, wenigstens eins von den beiden, beziehungsweise von den dreien, die bisher stattgefunden haben, gewonnen zu haben. Vor allem da ja der Fokus nicht unbedingt auf Mailand San Remo lag, sondern schon durchaus auf der Flandern-Rundfahrt und auf Paris-Roubaix. Und man hatte ein extrem starkes Team mit den vier Spitzenkräften, mit Niki Terpstra, Yves Lampert, Philipp Gilbert und Zdeněk Stýba, die auch im Großen und Ganzen sehr gut zusammengearbeitet haben. Bei Paris-Roubaix hat man es gesehen, dass wirklich das einzige Rennen war in quasi dem gesamten Frühjahr, wo sie einmal nicht zur Stelle waren, als Peter Sagan, der spätere Sieger, attackiert hat, weil sie dort gerade in der Verpflegungsstelle wohl waren und dementsprechend nicht in den vorderen Positionen gefahren sind. Abgesehen davon hat das Team fast in jedem Rennen optimal funktioniert. Man hat ja immer wieder gesehen, wie sie ja wechselseitig attackiert haben und so meistens ihre Überzahl auch gut ausgespielt haben, zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt. Ja, es war ein sehr gutes Frühjahr für sie und ich denke schon, dass sie zufrieden sein können, auch weil sie ja zusätzlich zu den Klassikersiegen auch in sämtlichen anderen Rundfahrten noch einige Erfolge eingefahren haben.
Erik, wenn wir uns jetzt eben dieses breit aufgestellte Team Quickstep angucken, da ist es ja schwer, sich vorzutun. Aber wer war für dich so der stärkste Fahrer in diesem belgischen Team und wer war vielleicht so ein bisschen jemand, der dich vielleicht ein bisschen enttäuscht hat oder eben die Erwartungen nicht so erfüllt hat, wenn wir jetzt nur auf Quickstep blicken?
Ja, ich denke, was den stärksten Fahrer betrifft, muss man das ja auf zwei Ebenen sehen. Der erfolgreichste war sicherlich Niki Terpstra. Er hat immerhin drei Siege geholt, hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen als einer von diesen drei Siegen und war zudem auch Dritter in Roubaix und wirkte auch bei den Verfolgern von Peter Sagan mit am stärksten. Andere sagen, Gilbert hat auch sehr überzeugt. Er ist auch sehr offensiv gefahren, ist ja auch in Roubaix im Wald von Arnberg bei einer Attacke von Sunweb mitgefahren und hat dort auch versucht, das Rennen für Quickstep in der altbewährten Taktik sehr offensiv zu gestalten. Ja, enttäuschend kann man fast gar nicht sagen, dass einer der Fahrer jetzt enttäuscht hätte. Man hätte vielleicht gedacht, dass ein Zdeněk Stýba bei Paris-Roubaix weiter vorne landet. Er ist ein Fahrer, der seit Jahren immer bei den Klassikern unter den besten drei, unter den besten fünf ins Ziel kommt. Aber so der ganz große Sieg, der will ihm einfach nicht gelingen. Aber ich denke, dass ein Zdeněk Stýba sich auch während dieser Klassikersaison sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, mannschaftstaktisch gefahren ist, und dann kann halt einfach von so einem Star-Ensemble am Ende auch nur einer gewinnen und nicht jeder.
Du hast die Mannschaftstaktik angesprochen, Florian. Wir haben jetzt den Fokus gerade doch ein bisschen auf Paris-Roubaix gelegt. Deshalb lass uns gleich mal über dieses Rennen reden. Die ganze Frühjahrssaison war Quickstep wirklich dominant, hatte in jeder Gruppe immer mehr Fahrer als die Konkurrenz am Start und konnte damit spielen. Jetzt kommt da ein Peter Sagan an und schafft es fast im Alleingang, diese Taktik komplett zu neutralisieren. Woran lag das? Gab es einen Fehler bei Quickstep oder war dann einfach auch nach der langen Klassikersaison die Kraft so ein bisschen am Ende oder ja, Quickstep sogar ein bisschen entzaubert?
Ich denke, dass Quickstep sich ein ganz kleines bisschen verkalkuliert hat bei Paris-Roubaix, weil es ging ja mit den Attacken schon im Wald von Arenberg los und das sind noch 95 Kilometer bis zum Ziel von dort. Das heißt, Philippe Gilbert, selbst wenn er dort gescheit weggekommen wäre von der großen Gruppe, wäre er vielleicht zu zweit gewesen mit Mike Teunissen, der da vom Team Sunweb mit ihm ausgerissen ist. Aber diese 95 Kilometer, die wären eben wirklich sehr weit gewesen. Und so hat er dann in einer relativ kurzen Attacke schon mal den Großteil seines Pulvers verschossen und war dementsprechend keine so große Gefahr mehr, weil er sich dementsprechend dann erstmal relativ lang ausruhen musste, um nochmal was zu leisten, ist ja dann am Ende auch nur auf Platz 15 ins Ziel gekommen, also in der dritten größeren Gruppe dann erst. Kurz darauf haben sie es nochmal versucht anzugreifen, ist wieder einer weggefahren. Ich meine, es war Zdeněk Stýba, der dementsprechend da dann auch wieder in seiner Attacke über 20 Kilometer alles rausgehauen hat. Und dann, als das Feld ungefähr 50 Kilometer vorm Ziel wieder neutralisiert war, dann hat der Greg van Avermaet auch sich ausnahmsweise mal gezeigt, hat angegriffen, ist nicht entscheidend weggekommen. Und dann, als nochmal Stillstand war, kurz eben wohl nach der Verpflegungszone und zufälligerweise in dem Moment mal Quickstep nicht vorne in den ersten Positionen war, hat Peter Sagan auch ja gar nicht angegriffen, sondern einfach nur beschleunigt. Aber diese Beschleunigung hat schon gereicht, dass einfach kein Gegner an seinem Hinterrad sich drangehangen hat. Und er konnte dementsprechend relativ schnell eine Lücke aufmachen. Er hat sich ja dann auch schnell umgeschaut, war relativ überrascht davon, dass niemand hinter ihm herkommt. Und ja, weil das Feld eben dann so lange gebraucht hat, um die Verfolgungsarbeit zu organisieren, auch weil Quickstep schon zwei Mann verpulvert hatte, die sich dann erstmal ausruhen mussten, konnte Sagan relativ schnell zur Spitzengruppe auffahren. Und sein großes Glück war natürlich, dass er dort noch drei Helfer hatte, die mit ihm zusammengearbeitet haben, weil sie eben ihre Chance erkannt haben, dass sie aufs Podium fahren können. Und dadurch hatte Quickstep einfach in dem Moment einmal den Nachteil, dass sie niemand vorne hatten, sondern dass sie hinten führen mussten und dass sie zusätzlich schon ihre Mann verpulvert hatten und dementsprechend nicht mehr so stark nachführen konnten.
Erik, wie siehst du das? Eher Fehler bei Quickstep oder war einfach dort die Stunde des Peter Sagan gekommen?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also bei den Klassikern, Taktik spielt immer eine sehr große Rolle, auch das Glück. Und jede Rennsituation kann sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Sicherlich waren die Attacken, vor allem im Wald von Arenberg, die Florian gerade schon angesprochen hat, wo Gilbert mitfährt, die war sicherlich nicht gefährlich. Da hätte man einen Mike Teunissen sicherlich auch fahren lassen können und hätte ihn später geschlossen zurückgeholt oder hätte vielleicht auch, ab 50 Kilometer vor dem Ziel zu dritt, sprich Terpstra, Gilbert und Stýba, viel mehr Feuer werken können. So ist es natürlich richtig, dass als Peter Sagan dann attackiert hat, 54 Kilometer vor dem Ziel, dass eigentlich nur noch Terpstra von Quickstep übrig war und er allein natürlich auch nicht die anderen Favoriten am Hinterrad Richtung Roubaix pilotieren möchte.
Andererseits muss man auch natürlich ein großes Lob an Bora aussprechen. Die haben ja mit Markus Burkhardt einen gehabt, der sich dann dort in dieser Rennsituation nämlich so ein bisschen als Klotz am Bein der Favoriten, der Konkurrenz von Peter Sagan erwiesen hat, das Feld gut ausgebremst hat. Ich denke, gerade in der Richtung hat sich ja Bora auch relativ gut gemacht in den letzten Jahren. Mit Daniel Oss und eben Markus Burkhardt hat ja Peter Sagan auch eine relativ gute Helferriege oder sogar eine starke Helferriege, die da definitiv geholfen hat, ihm diesen Sieg zu sichern. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die erste kurze Unterbrechung bei dieser Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Mit ein paar Programmhinweisen geht's weiter und wir melden uns dann gleich wieder zurück.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Tour, dem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de. Es geht weiterhin um die Klassikersaison 2018. Wir blicken ein bisschen zurück und nachher wahrscheinlich sogar noch ein bisschen voraus. Jetzt wollen wir allerdings erstmal über die deutschen Teilnehmer dieser Klassiker reden. Und ich denke, wir fangen an mit John Degenkolb. Furioser Saisonstart für John Degenkolb, der ja, was die Klassiker angeht, doch schon einiges vorzuweisen hat an positiven Ergebnissen. In dieser Saison, wie gesagt, furios begonnen mit 2 Siegen auf Mallorca, gleich 2 Einsätze, 2 Siege. Wie lief es danach weiter, Erik? Und wie zufrieden kann John Degenkolb mit der Klassikersaison sein?
Ja, eigentlich hast du seinen Höhepunkt des Frühjahrs schon genannt. Das waren seine 2 Siege auf Mallorca, wo er bei dieser viertägigen, das ist ja keine Rundfahrt, das sind ja 4 Eintagesrennen, die keine Gesamtwertung haben. Da ist er bei 2 Rennen gestartet und hat beide gewonnen. Da hat man gedacht, oh Mensch, jetzt nach seinem schweren Sturz vor Jahren, jetzt kann er bei den Klassikern wieder an die Leistungen anknüpfen, mit seinen Siegen bei Mailand San Remo und bei Paris-Roubaix gezeigt hat. Aber dann, ja, kam eins zum anderen. Dann ist er bei der Dubai-Tour gestartet. Da hat es ja zu keinem Etappensieg gereicht. Ich meine, da war er auch nur einmal unter den besten 5. Und dann kam bei Paris-Nizza eine Bronchitis hinzu, weshalb er das Rennen dann auch aufgeben musste gegen Rennmitte und dann auch für Mailand San Remo eine knappe Woche später nicht ins Aufgebot genommen werden konnte, weil er sich noch nicht genug erholt hatte. Und Mailand San Remo ist natürlich mit 300 Kilometern zum einen ein echter Härtegrad, also wo man auch wirklich topfit am Start stehen muss, ist zum anderen aber auch ein wichtiges Rennen, um dann bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern über diese langen Distanzen gut zu kommen, denn diese 300 Kilometer im Rennrhythmus sind sicherlich wichtig, dass man dann auch auf den Pflasterrennen oder in den Pflasterrennen, die dann auch 260, 270 Kilometer lang sind, gut abschneiden kann, dass man da die Rennhärte hat. Und dann hat er einfach auf dem Pflaster auch durch diese Erkrankungen sicherlich nicht die Form gehabt, die er da wirklich fast schon das Maß der Dinge war.
Ja, nochmal kurz zur Einordnung. Beste Platzierung von John Degenkolb, Platz 15 bei Dwarsdorf-Landeren, 17. bei Paris-Roubaix geworden. Das nur der Vollständigkeit halber, um mal ein paar Zahlen ins Spiel zu bringen. Der nächste auf unserer Liste, um vielleicht mal so ein bisschen mit den Sprintern weiterzumachen, ist André Greipel. Vergleichbar der Saisonstart mit John Degenkolb. Auch André Greipel hat sich 2 Etappensiege geholt bei Tour Down Under. Guten Saisonstart hingelegt, hat dann relativ schnell klar gemacht, dass er gerne Paris-Roubaix fahren möchte und sich dort auch was erhofft, nämlich in Zukunft sogar vielleicht mal ganz vorne mitzufahren. Wie sieht's denn mit den Ambitionen aus von André Greipel? Wie ist das verlaufen, Florian?
Ja, das wird ein bisschen schwierig, in den nächsten Jahren ganz vorne mitzufahren. Er ist ja schon 35 Jahre alt, da muss er langsam in die Potten kommen, vor allem weil es dieses Jahr leider überhaupt nicht funktioniert hat, weil er sich das Schlüsselbein gebrochen hat und dementsprechend seit Mailand San Remo gar kein Rennen mehr gefahren ist. Stattdessen konnte man ihn bei Eurosport als Co-Kommentator hören. Ja, ist sehr, sehr schade, dass er so ausgefallen ist, weil er letztes Jahr ja auch schon aktiv dabei war bei den Klassikerrennen und da auch mutig agiert hat und immer mal wieder angegriffen hat. Das hätte ich dieses Jahr auch sehr gerne wieder gesehen, so bei Paris-Roubaix gerne mal eine Attacke, oder vielleicht hätte er es ja auch relativ lang geschafft, dabei zu bleiben, wie zum Beispiel Arnaud Demar, der ja auch als Sprinter dieses Jahr eigentlich eine ganz gute Klassikersaison gefahren ist und dort immer wieder relativ lange in der Spitzengruppe auch mithalten konnte. Aber insgesamt war es für André Greipel leider einfach ja ein verlorenes Frühjahr. Das, ja, der Sturz bei Mailand San Remo war schlimm. Er ist ja da, meine ich, sogar zweimal gestürzt und seitdem kann er leider kein Rennen mehr fahren. Er wird sich jetzt dann auf die, ja, wahrscheinlich auf die Grand Tours vorbereiten. Vielleicht schafft er es dieses Jahr wieder bei der Tour de France eine Etappe zu gewinnen, nachdem er das ja letztes Jahr nicht geschafft hat. Es wäre ihm zu gönnen und ich denke auch, dass er jetzt relativ bald schon wieder fit sein wird und eben anfangen wird zu trainieren und dann für die Grand Tours wenigstens wieder fit sein wird.
Ja, wer auch wieder bei den Klassikern oder zumindest bei Paris-Roubaix unterwegs war, war Marcel Kittel. Über den haben wir ja eingangs schon gesprochen. Den werde ich mal kurz übernehmen. Die größte Siegchance hatte er beim Scheldepreis. Auch er ja ganz gut in die Saison gestartet, nach Anfangsschwierigkeiten bei seinem neuen Team Katjuscha. Dann endlich bei Tirreno Adriatico mit den ersten Siegen geklappt. Beim Scheldepreis dann allerdings 3 Defekte. Er hätte dort die Gunst der Stunde nutzen können, denn einige andere Sieganwärter waren schon disqualifiziert worden, aber diese Defekte waren dann eben zu viel und damit ist die Geschichte der Klassikersaison von Marcel Kittel eigentlich auch schon erzählt. Kommen wir zu seinen Teamkollegen. Wir fangen mal an mit Toni Martin. Über Toni Martin haben wir auch in der Vergangenheit öfter gesprochen, wenn es um die vergangene Saison ging, war häufig nicht ganz zufrieden, gerade auch in seiner Paradedisziplin. Dem Zeitfahren lief es nicht so, wie es soll. Erik, wie lief es denn jetzt in der Klassikersaison 2018 für Toni Martin?
Ja, eigentlich von den Ergebnissen her auch nicht, ja, berauschend. Er hat sich sicherlich mehr erhofft, seit er 2015 auf der Kopfsteinpflaster-Etappe der Tour de France ins gelbe Trikot gefahren war, hat er sich ja dazu entschieden, Paris-Roubaix zu seinem, ja, nächsten großen Karriereziel anzustreben oder dieses Rennen anstreben. Man hatte aber eigentlich, wie auch schon in den vergangenen beiden Jahren, als er bei den Klassikern gestartet war, das Gefühl, dass er in entscheidenden Phasen ja dann doch nicht mit den Besten mithalten kann. Sicherlich kam auch Pech dazu. Bei Dwarsdorf-Landeren ist er 60 Kilometer vor dem Ziel im strömenden Regen eigentlich eine sehr ja gut aussehende Attacke gefahren, ist dann in einer Kurve, die gepflastert war, weggerutscht und ja, musste seinen Angriff so abbrechen und war wieder in der Favoritengruppe drin. Ansonsten war er auch ja bei anderen Klassikern so in diesen entscheidenden Rennphasen, wo es wirklich darum geht, in den ersten 10, 15 Positionen in eine Helling, also in einem Pflasteranstieg oder auch in ein Pavé reinzufahren, schlecht positioniert. Und man hat es auch gesehen dann am Koppenberg bei der Flandernrund zum Beispiel, ja, war er so weit hinten, dass er in diesen Rückstau geraten ist, der an diesem Anstieg gerne mal entsteht, so dass er dann dort hochschieben musste und dann auch einfach ja keine Chance mehr hatte, nach vorn zu kommen und für sich ein gutes Resultat zu fahren.
Ja, im Kopf bleibt dem geneigten Radsportfan auch eine Szene bei der Flandern-Rundfahrt, die danach in den sozialen Netzwerken noch heiß diskutiert wurde. Es ging um einen Sturz, angeblich ausgelöst von Toni Martin. Dort ist ein Fahrer von FDJ dann in den Straßengraben gestürzt. Sah nicht besonders schön aus. Danach wurde eben von den FDJ-Fahrern Böses über Toni Martin auf in den sozialen Netzwerken verbreitet. Florian, glaubst du, dass diese wilde Fahrweise, die ihm dort unterstellt wird, vielleicht auch einfach eine Folge davon ist, dass Toni Martin eben nicht ganz so gut zurechtkommt, wie er das gern hätte bei diesen Klassikern und dass das vielleicht sogar ein Stück Verzweiflung ist, wenn man es mal ganz überspitzt ausdrücken möchte?
Die Theorie ist natürlich schon ein bisschen gewagt. Man muss dem zugute halten, dass Toni Martin dieses Frühjahr leider relativ häufig gestürzt ist, unter anderem eben auch mal 60 Kilometer vorm Ziel in Führung liegend, nach dem Ausreißversuch. Aber ich glaube schon, dass diese Anschuldigungen auf, ja, über die sozialen Medien dann etwas überzogen sind. Stürze passieren nun mal bei den Klassikern relativ häufig. Bei Paris-Roubaix hat man es ja auch gesehen, dass, ja, der Sturz, oder was für Flandern-Rundfahrt, der Sturz, der jetzt letztens passiert ist, da ist einfach eine Windkante reingefallen ins Feld und dann sind da mehrere Fahrer einigermaßen ja aus dem Gleichgewicht gekommen und einige auch gestürzt und da kann Toni Martin dann auch nichts dafür. Also ich würde ihn da schon grundsätzlich mal verteidigen und ich, ja, also klar kann es sein, dass er, da er ein Zeitfahrspezialist ist, vielleicht nicht das Feingefühl auf dem Rad hat wie ein Peter Sagan, sagen wir mal, der auch bei 50 km/h noch seinen Lenker reparieren kann. Aber ich würde da ihm jetzt mal keinen Vorwurf machen, sondern das alles als normales Renngeschehen sehen und den Kollegen aus dem französischen Team eher mal zurückweisen und sagen, dass sie sich lieber um ihre eigenen Erfolge kümmern sollten.
Ja, war jetzt natürlich auch meinerseits etwas überspitzt formuliert. Kommen wir von Toni Martin zum dritten deutschen Katjuscha-Fahrer. Es gibt natürlich noch zwei, drei mehr bei Katjuscha, die aus Deutschland stammen. Aber zum erfolgreichsten möchte ich sagen, Nils Pollitt, der wurde nach Paris-Roubaix von seinen Teamkollegen als große Hoffnung für diese Kopfsteinpflasterrennen, die Klassiker, tituliert. Erik, wie siehst du seine Saison und glaubst du, dass wir uns wirklich Hoffnung machen können, dass mit Nils Pollitt vielleicht eine neue Hoffnung emporsteigt, was die Klassiker angeht?
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass Nils Pollitt bei Katjuscha eigentlich der stärkste Fahrer in den Klassikern war. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, er war eigentlich der beste Deutsche bei den Klassikern. Vor allem bei Katjuscha war ja die Situation so, dass in den letzten Jahren immer für Alexander Christoph gefahren wurde, der bei den Klassikern einfach die schillernde Figur aus der Sicht des Teams war. Er hat immerhin die Flandern-Rundfahrt und Mailand-San Remo in seiner Karriere schon gewonnen. So dass es jetzt dieser Saison so war, dass es bei Katjuscha keinen klaren Kapitän für die Klassiker gab. Man hatte einen Nils Pollitt, der sicherlich im letzten Jahr schon stark gefahren ist. Man hat einen Toni Martin, der natürlich ja aufgrund seiner Qualitäten, die er schon mehr als einmal bewiesen hat, immer eine Gefahr ist, wenn man ihnen zu viel Raum gibt, hat man sich erhofft, so ein bisschen mit dieser Doppelspitze, ja, unausrechenbar zu sein für die Konkurrenz. Und ja, man muss eigentlich sagen, dass gerade Nils Pollitt diese Freiheiten, die er da jetzt bekommen hat durch den Weggang von Christoph, eigentlich ideal genutzt hat. Also er ist in Flandern schon sehr, sehr stark gefahren, ist dort 17. geworden und ist dann, jetzt am Sonntag in Roubaix 7. geworden. Im Velodrom, hat dort den Sprint einer großen Gruppe gewonnen und hat ja auch hinterher dann zu Protokoll gegeben, dass er unbedingt in die Top 10 wollte in Roubaix, dass das für ihn das Rennen ist, was ihm eher liegt, weil es weitestgehend flach verläuft und er ja auch, glaube ich, knapp über 1,90 Meter groß ist und entsprechend auch Gewicht auf die Waage bringt, weswegen ihm in Flandern diese Hellingen, die ja teilweise mit 20% Steigung versehen sind, einfach nicht so sehr liegen. Ja, und er hat es einfach bei Roubaix wirklich super gemacht, ist auch nicht nur am Hinterrad der anderen mitgefahren, sondern er hat ja auch nach dem Wald von Arenberg diese Attacke, die wir vorhin schon ansprachen, von Mike Tönnissen und von Philipp Gilbert, da ist er ja dann später noch hingefahren zu den beiden und hat auch auf den letzten 50 Kilometern noch versucht, irgendwie aus der Verfolgergruppe wegzufahren. Und von daher muss man sagen, ja, ist er wirklich ein sehr starkes Frühjahr gefahren und er ist 24 Jahre alt. Ich denke, man kann sich aus deutscher Sicht freuen, dass wir dort einen Fahrer haben, der in den nächsten Jahren bei den Klassikern sicherlich noch sehr viel Freude bereiten wird.
Ja, und der 7. Platz bei Paris-Roubaix, vielleicht auch ein bisschen Trost für das, was bei Paris-Nizza passiert ist. Die Beobachter werden sich erinnern, Ausreißversuch, Nils Pollitt kommt durch und wird am Ende von Jérôme Cousin noch abgesprintet, der sich davor die ganze Zeit nur an sein Hinterrad geheftet hat. Danach großer Ärger bei Nils Pollitt, aber ich denke, das ist jetzt spätestens vergessen. Gucken wir auch nicht nur auf die deutschen Fahrer, sondern auch noch auf die deutschen Teams und fangen vielleicht mal mit Team Sunweb an. Erik, vor der Saison mit Edward Toyns einen Fahrer geholt von Team Sunweb, der durchaus für die Klassiker vorgesehen war, dort was zu reißen. Mit Michael Matthews hat man ebenfalls einen, der eigentlich bei den Klassikern zumindestens ja den Anspruch hat, vorne mitzufahren. Wie lief es denn für Team Sunweb?
Ja, für Team Sunweb lief es, wenn man das jetzt aus Sicht dieser beiden Kapitäne sieht, die du gerade genannt hast, ja eigentlich eher enttäuschend. Also Edward Toyns, der war jetzt in den Klassikern in den entscheidenden Rennsituationen wenig zu sehen. Bei Michael Matthews war es ähnlich. Er war bei San Remo, ich meine 7., wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also er war auf jeden Fall in den Top 10, hatte aber das Problem, dass er ja im Frühjahr gestürzt war, sich die Schulter gebrochen hatte und dadurch ja natürlich mit extremen vorm Rückstand in die Klassiker reingegangen ist und ja, er einfach für diese langen und schweren Rennen einfach noch nicht in der Verfassung war, um dort seinen eigentlichen Qualitäten entsprechend möglicherweise sogar um einen Sieg mitzufahren. Das hätte man ihm in Topform sicherlich zutrauen können. Die Überraschung aus Sicht des Team Sunweb war sicherlich Mike Tönnissen, der ja bei Paris-Roubaix schon sehr offensiv gefahren ist, dort zwar kein Resultat erzielen konnte, aber er hat sich in diesem Frühjahr wirklich als ein sehr schneller Mann in den Sprints bewiesen. Er war in einer fünfköpfigen Spitzengruppe und ja, hat eigentlich hinterher selber gesagt, dass er den Sieger Yves Lampaert so kurz vorm Ziel hat wegfahren lassen, dass ihn das schon sehr geärgert hat. Er hat da von einem Anfängerfehler gesprochen, den er begangen hätte, und da hätte man vielleicht sogar aus Sunweb-Sicht einen Sieg bei den Klassikern feiern können. Also Mike Tönnissen ist sicherlich auch ähnlich wie Nils Pollitt ein Fahrer, der in den nächsten Jahren bei den Klassikern ja zu beachten sein wird und dem man zutrauen muss, dass er dann auch mal solche Rennen wie Flandern oder Roubaix auf dem Podium beendet oder sogar noch besser abschneidet.
Ja, über ihn werden wir gleich noch reden. Zuvor allerdings müssen wir natürlich noch auf das andere deutsche Team gucken. Da haben wir natürlich schon ein bisschen mehr drüber gesprochen. Aber Florian, lass uns trotzdem noch mal auf Bora gucken. Wie lief denn die Saison oder die Klassiker-Saison für Bora Hansgrohe und für den deutschen Radsport dadurch natürlich auch?
Bora muss eigentlich mit dem Frühjahr insgesamt zufrieden sein, denn sie haben den ersten Klassiker, Monumentsieg jetzt in der Teamgeschichte geholt mit dem Sieg in Paris-Roubaix durch Peter Sagan. Das Ganze ist natürlich auch zurückzuführen auf ein Team, das durch Daniel Oss vor der Saison sehr gut verstärkt wurde. Daniel Oss hat es häufig geschafft, Peter Sagan einigermaßen den Rücken frei zu halten und dort eben immer wieder unter die Arme zu greifen, was natürlich auf Kosten seiner eigenen Leistung ging. Also er hat im Vergleich zu den letzten Jahren es nicht geschafft, bei den Klassikern in die Top Ten zu fahren oder irgendwo gar um den Sieg mal mitzukämpfen, was in den letzten Jahren ja durchaus noch in seinen Möglichkeiten lag. Also so Top Ten war ja auf jeden Fall drin für ihn da. Ein anderer ganz starker Helfer für Peter Sagan war natürlich Markus Burkhardt, den man natürlich mit seinem deutschen Meistertrikot immer gut im Feld auch gesehen hat. Und es war ja zum Beispiel bei Gent-Wevelgem so, dass dort Markus Burkhardt bis zum Ende in der Gruppe von Peter Sagan dabei war und so viele Attacken immer neutralisieren konnte und Peter Sagan sich ein bisschen ausruhen konnte. Dementsprechend ja, war da ein enormer Anteil am Sieg von Peter Sagan auch da gelegen bei Markus Burkhardt. Also der war da sehr stark mitbeteiligt. Und ein anderer Fahrer, der für Bora Hansgrohe auch noch für ja kleine Furore gesorgt hat, sage ich mal, ist Pascal Ackermann, der 24-jährige Deutsche, der vor allem bei den 1HC-Rennen da immer mitgefahren ist, bei den eher kleineren Klassikern wie dem Hans-Samme-Klassik, den Drie-Daagse von De Pan oder auch dem Schelde-Preis, wo er zweimal Zweiter und einmal Dritter geworden ist, ganz knapp immer nur an seinem ersten Sieg dieses Jahr vorbei. Das wäre natürlich top gewesen, hätte er da seinen ersten Profisieg eingefahren, aber ich bin mir relativ sicher, dass er den dieses Jahr auf jeden Fall noch holen wird. Und somit hatte ja das Team Bora Hansgrohe da auch einen Fahrer, der bei den eher kleineren Rennen eben abgesehen von Peter Sagan auch gute Resultate einfahren konnte.
Erik, wir haben im Vorfeld von Paris-Roubaix noch so eine kleine verbale Auseinandersetzung zwischen Tom Boonen und Peter Sagan erlebt. Glaubst du, dass auch die Attacke und vor allem dieses verbale Scharmützel im Vorfeld irgendeinen Einfluss auf die Taktik gehabt hat, die Peter Sagan dann gefahren ist? Bei Paris-Roubaix war er vielleicht ein bisschen angestachelt auch?
Das ist schwer zu sagen. Möglich ist es, aber wenn man Peter Sagan kennt, dann weiß man auch, dass der ja seinen eigenen Kopf hat und sich seine eigenen Gedanken macht. Er hat sicherlich aus der ganzen Klassikersaison ja die Lehre gezogen, dass man irgendwie dieses Team Quickstep austricksen muss. Und im Endeffekt hat er nichts anderes getan, als Quickstep mit deren eigenen Waffen zu schlagen, nämlich mit einer frühen Attacke. Die lustige Parallele an der Attacke von Peter Sagan ist, dass Tom Boonen, der viermal in seiner Karriere Paris-Roubaix gewonnen hat, seinen vierten Pflasterstein mit einer Attacke genau an derselben Stelle geholt hat, wo auch Peter Sagan attackiert hat. Das glaube ich aber eher, dass das Zufall ist, denn ich glaube nicht, dass Peter Sagan die ganzen über 200 Kilometer des Rennens gedacht hat, dass er an dieser Stelle attackieren muss. Er hat es einfach in dem Moment perfekt gemacht. Das war eine Situation, als die Attacke von Van Avermaet und Van Aert gerade neutralisiert wurde, alle sich ein bisschen angeguckt haben. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Big Step war auch gerade nicht in den vorderen Positionen. Und dann hat er einfach mal ja das Tempo allein kurz etwas hochgehalten und hat dort einfach ja seinen Rennfahrerinstinkt sprechen lassen. Und ja, ob Peter Sagan wirklich eine Anstachelung durch Tom Boonen braucht, um bei Paris-Roubaix offensiv zu fahren, wage ich persönlich zu bezweifeln.
Ja, war vielleicht eine kleine These meinerseits, dass das vielleicht noch den entscheidenden kleinen Unterschied gemacht hat. Ansonsten zu Peter Sagan noch zwei kurze Situationen oder zwei kurze Anekdoten. Zum einen natürlich war ich mal wieder begeistert von Peter Sagan, der mit seinem Fahrstil in dieser Saison wieder für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Jetzt bei Paris-Roubaix eben die Szene, wie er bei 50 km/h ganz locker an seinem Lenker rumschraubt und dabei noch die Ablösung fährt vorne in der Gruppe. Großartige Szene. Und noch eine kleine Zahl. Sagan hat Historisches geschafft mit seinem Sieg bei Paris-Roubaix, der auch noch sein erster war. Das glaubt man manchmal gar nicht bei den dutzenden Erfolgen, die Peter Sagan schon geholt hat. Aber es war eben der erste Weltmeistersieg in Roubaix seit Ino 81. Also schon eine starke Leistung von Peter Sagan, der, glaube ich, wie ich es auf Twitter geschrieben habe, eine der besten Werbefiguren ist, die sich der Radsport nur vorstellen kann. Und mit den Worten verabschieden wir uns in die letzte Pause bei dieser Ausgabe von Radio Tour auf meinsportradio.de. Und danach sprechen wir noch so ein bisschen über unsere Top und Flops der Klassikersaison. Bis gleich.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Mal ein herzliches Willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir sind immer noch Erik und Florian und wir reden jetzt über die Tops und Flops der Klassikersaison und ich denke, da können wir jetzt einfach jeden mal individuell nach seinen Tops und oder zuerst nach den Tops mal befragen. Erik, wer hat dich denn am meisten begeistert? Wer hat dich am meisten überrascht? Oder wer ist vielleicht mit einer guten Leistung jemand, den wir in Zukunft noch in den im Auge behalten sollen?
Ja, aus deutscher Sicht sind wir schon auf Nils Pollitt eingegangen, wenn man jetzt mal das aus patriotischer Sicht zuerst nimmt. Ansonsten auf der internationalen Radsportbühne war für mich eigentlich ja zum einen Mats Pedersen die Entdeckung. Ich meine, der Junge ist 22 Jahre alt, dänischer Meister auf der Straße und hat in diesem Jahr wirklich ja, tolles Frühjahr hingelegt. Also hat sich bei der Herald-Sun-Tour in Australien eine Etappe geholt, war dann im letzten abschließenden Zeitfahren beim Tirreno Adriatico Vierter und dann auch bei den Klassikern wirklich stark. Also er war beim Dwarsdorf-Landeren in der Spitzengruppe, in der fünfköpfigen, ist dann im Sprint aus dieser Gruppe zwar Letzter geworden, sprich fünfter Platz. Und da hat man auch gedacht, ja, er durfte halt in dieser ja doch sehr starken Mannschaft Trek, wo mit John Degenkolb und Jasper Stuyven ihm eigentlich zwei nominelle Kapitäne vorgesetzt sind, dass er dort einfach mal sich ausprobieren durfte. Aber das hat er dann wenige Tage später bei der Ronde von Flandern, also bei der Flandern-Rundfahrt bestätigt. Da ist er hinter dem ja wie entfesselt fahrenden Niki Terpstra Zweiter geworden und er hat auch auf den letzten 13 Kilometern von der letzten Helling bis ins Ziel ja fast keine Zeit auf Terpstra verloren. Also da waren sich beide wirklich, haben sich beide nicht viel genommen. Und das ist für mich so die große Entdeckung, wo ich auch denke, dass Mats Pedersen in den nächsten Jahren noch sehr, sehr stark bei den Klassikern in Erscheinung treten wird. Die zweite Überraschung aus meiner Sicht war bei Roubaix der zweite Platz von Sylvain Dillier. Vielleicht nicht, dass er jetzt auf einmal auf der Weltbühne des Radsports erschienen ist. Ich meine, er ist schon 27 und hat letztes Jahr eine Etappe beim Giro d'Italia zum Beispiel gewonnen. Aber es war jetzt so bei den Klassikern sein erster großer Auftritt in Roubaix, was halt dazu kommt. Er war in dieser allerersten Ausreißergruppe, die sich nach knapp 40 Kilometern gebildet hatte. Und als dann Peter Sagan zu dieser Ausreißergruppe aufgeschlossen hatte, da lag Sylvain Dillier schon knapp 170 Kilometer an der Spitze des Rennens. Und er war von den Ausreißern der Einzige, der Sagan dann noch folgen konnte. Und der dann ja im Velodrom, ja vielleicht auch, wenn er von erster Position hätte lossprinten müssen, sondern an Sagans Hinterrad gesessen hätte, vielleicht auch noch was hätte reißen können. Und auch bei ihm muss man sagen, er hat sich bei der Strade Bianche einen Finger gebrochen. Und das war sicherlich auch nicht die optimale Vorbereitung auf die Pflasterrennen. Aber das hat er ja sehr gut kompensiert. Und ich denke auch, er wird in den nächsten Jahren verstärkt sein Augenmerk auf diese Kopfsteinpflaster-Klassiker richten.
Ja, nach dem Erfolgserlebnis wäre das auf jeden Fall ein logischer Schritt. Florian, wen siehst du denn als Überraschung oder als positive Erscheinung in der Klassikersaison 2018?
Also mein Favorit oder meine favorisierte Erscheinung dieses Jahr war auf jeden Fall Thies Benoit. Klar, er ist im letzten Jahr auch schon ganz gut mitgefahren, aber sein Sieg bei der Strade Bianchi fand mich so überzeugt, weil es da ja wirklich um puren Kampfgeist einfach ging, schon früh im Jahr, und dort dieses erste Matchrennen wirklich für sich entschieden und so souverän, weil er ja 50 Kilometer vorm Ziel noch in der Gruppe war, dann auch ausgerissen ist und eben unter anderem auf Romain Bardet und auch den Cross, den ehemaligen Crosser Wout van Aert aufgeschlossen hat und dann am Anstieg Romain Bardet noch besiegt hat, sich von ihm abgesetzt hat und das Rennen gewonnen hat. Das hat mich wirklich überzeugt, genauso wie die Tatsache, dass er dann eine Woche später beim Tirreno Adriatico die Jugendklassifikation gewonnen hat und dann auch seine ganzen anderen Auftritte bei den Klassikern. Beim E3 Harald Beke war er dabei, bei Dwarsdorf Flanderen und bei der Ronde von Flanderen. Er hat immer wieder versucht zu attackieren und hat sich wirklich Mühe gegeben, auch das Rennen zu beleben. Man kann ihm ein bisschen ankreiden, dass er noch nicht mit seinen jungen Jahren die Spritzigkeit hat, um eben so eine entscheidende Attacke zu setzen und wirklich da Distanz zwischen sich und die anderen Favoriten zu bringen. Aber er war häufig derjenige, der wirklich versucht hat, noch wieder die Spitzengruppe einzuholen oder auch mal gegen Quickstep gegenzuhalten und selber das Rennen zu initiieren. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, auch beim Zuschauen. Die Ergebnisse geben ihm ja auch recht. Fünfter beim E3, dann Siebter bei Dwarsdorf Flandern und Achter bei der Ronde. Das sind tolle Ergebnisse für ihn. Und darauf kann er sicher im nächsten aufbauen, auch wenn er sich vielleicht irgendwann mal tatsächlich entscheiden muss, ob er ja auf die Grand Tours gehen will und dort aufs Gesamtklassement fahren will oder ob er eher in ein Klassikerrennen zu Hause ist, weil beides ganz vorne zu beenden wird nicht möglich sein, aber eins von beiden zu schaffen und dort in der Weltspitze mitzufahren und auch regelmäßig Rennen zu gewinnen, das traue ich ihm nach diesem Jahr auf jeden Fall zu.
Ja, wobei sich das ja auch nicht ausschließt. Ich denke, mit Vincenzo Nibali haben wir in dieser Saison gesehen, dass man sowohl ein Klassiker oder ein Monument gewinnen kann, als auch dann, ich vermute mal, ich wage die Prognose, dass Nibali auch bei den großen Rundfahrten zumindest eine gute Rolle spielen wird. Wenn ich jetzt mal noch meine beiden oder meine Überraschungen oder Neuentdeckungen nennen müsste, dann wäre es Wout van Aert. Ich denke, das ist zwar relativ unspektakulär, denn der war einfach generell eine Neuentdeckung, weil er eben noch so neu ist auf der Straße, der Cross-Weltmeister. Bei Wout van Aert würde ich sagen, der profitiert zumindest bei schwierigen Wetterbedingungen ungemein von seiner Crosser-Vergangenheit oder Gegenwart, denn ich denke, er wird das auch weiterhin noch versuchen, eben auf dem Crossrad erfolgreich zu sein. Allerdings glaube ich, dass bei klassischen Schönwetterrennen, wo es dann eben auch um die Spritzigkeit geht, fehlt ihm wahrscheinlich zumindest noch die Spritzigkeit und natürlich auch die Erfahrung, und ich glaube, dass ihm da eben der Vorteil so ein bisschen genommen wird bei normalem Gelände. Da kommen andere dann noch deutlich besser rüber. Die Zukunft mag mich vielleicht lügen strafen. Wie gesagt, Wout van Aert ist 23. der hat noch eine Menge Zeit. Greg van Avermaet ist auch erst mit Anfang 30 der große Dominator geworden. Die zweite Neuentdeckung ist auf jeden Fall auch Mike Teunissen. Endschneller Mann, der sowohl in Sprints häufig in die Bresche gesprungen ist bei Sunweb für andere Fahrer, die dort eben nicht mehr so gut dabei waren, weil er eben relativ zäh ist und eben jetzt auch bei den Klassikern. Ich glaube, auch er ist keiner, der ein Monument wie Flandern-Rundfahrt und Roubaix gewinnen wird, weil dort einfach die Entscheidung selten in einer Sprintankunft gesucht wird. Aber bei sprinterfreundlicheren Klassikern, die es ja auch gibt, denke ich, hat Mike Teunissen in Zukunft durchaus eine Chance und wird sich vielleicht auch, wenn er an seiner Spritzigkeit ein bisschen arbeitet, im Sprinterfeld noch etablieren. Dylan Groenewegen hat ja zum Beispiel gezeigt, dass es auch sprinterfreundliche Klassiker gibt. Gucken wir jetzt nach den Entdeckungen und den positiven Sachen ein bisschen auf die Enttäuschungen. Dort haben wir natürlich auch einen oder anderen schon genannt. Florian, wir fangen mit dir an. Wer hat dich denn am meisten enttäuscht in diesem Frühjahr?
Ja, enttäuschend war schon ein bisschen die Leistung von Greg van Avermaet. Das könnte aber auch einfach an den Erwartungen liegen, die an ihn gestellt worden sind, nachdem er letztes Jahr neben Paris-Roubaix auch noch einige andere Rennen gewonnen hat. Er ist aktueller Olympiasieger und möglicherweise ja einer der besten Klassikerfahrer, die es jetzt in den letzten 10 Jahren gegeben hat. Da ist natürlich dann ein 4. Platz bei Paris-Roubaix als bestes Ergebnis bei den Monumenten fast schon ein bisschen enttäuschend, auch wenn er bei der Ronde von Flandern 5. geworden ist. 3. Platz, also ein Podium geholt hat, immerhin beim Etra Haralbeke. Es war einfach ein bisschen enttäuschend zu sehen, dass ja seine Kraft entweder nicht dafür gereicht hat, regelmäßig auch Attacken zu setzen oder dann in der Führungsarbeit zu arbeiten, oder dass er es andererseits auch nicht wollte, weil er seine nicht ganz vorhandene Kraft, die nicht so stark vorhanden war wie im letzten Jahr, dass er die vielleicht ein bisschen ja bündeln und aufheben wollte. Die ja, Gesamtkonstellation von Fahrweise und von Mut hat mich einfach ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir mehr erhofft, aber wie gesagt, das kann natürlich auch in den Erwartungen liegen. Und normal, für fast jeden normalen Fahrer ist ein 4. und ein 5. Platz bei 2 der 3 Monumenten im Frühjahr ja auch eigentlich ein Erfolg. Aber in dem Fall waren die Erwartungen eben einfach ein bisschen höher.
Erik, würdest du es nur auf die Erwartungen schieben, dass wir enttäuscht sind von Greg van Avermaet? Oder meinst du, dass es vielleicht auch eine Rolle spielt, dass er eben jetzt nach diesem grandiosen Jahr 2017 der Gejagte ist, dass er es einfach schwieriger hat, aus der Position des Dominators heraus zu gewinnen und dass wir ihm vielleicht einfach auch ein bisschen Unrecht tun?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, jede Saison ist anders. Van Avermaet hat sicherlich im letzten Jahr mit seiner Stärke, die er hatte, auch in Situationen, die taktisch nicht gut für ihn standen, da konnte er halt seine rohe Kraft einsetzen und konnte dann wirklich von Sieg zu Sieg fahren. Das ist ihm in diesem Jahr nicht gelungen und das lag vielleicht auch daran, dass das Feld dieses Jahr einfach bei den Klassikern sehr, sehr ausgeglichen war, dass es wirklich ja in jedem Rennen eigentlich 10, 15 Fahrer gab, die man zum Favoritenkreis, also zum Siegkandidaten erklären musste. Dadurch war es für Van Avermaet sicherlich schwer, weil es immer Fahrer gab, die, sage ich mal, ihm mindestens ebenbürtig waren. Interessant ist ja, dass er eigentlich während der ganzen Klassikersaison immer wieder zu Protokoll gegeben hat, dass seine Form ähnlich gut sei wie im letzten Jahr, dass er ja in keinster Weise schlechter sei als in dem Jahr. Ja, aber er konnte es einfach nicht in Ergebnisse ummünzen. Er hat ja generell nur einen Saisonsieg einen Einzelsaisonsieg gefeiert, wenn man das Mannschaftszeitfahren bei der Valencia-Rundfahrt, wenn man das abzieht, und zwar bei der Oman-Rundfahrt, dort hat er, wir haben einer eigentlich sehr starken Attacke seinen einzigen Saisonsieg geholt, wo man schon gedacht hat, ja, Van Avermaet wird dieses Jahr in den Klassikern wieder ein Wörtchen mitreden. Und ja, wie Florian auch gerade schon gesagt hat, er hat natürlich trotzdem super Ergebnisse eingefahren. Er war immer bei den Besten bei, hat immer die Rennen mit animiert. Aber wenn man natürlich ja im vergangenen Jahr eigentlich bei den Klassikern alles abgeräumt hat, dann ist der Anspruch des Greg van Avermaet selbst und natürlich auch der bei den Radsportfans und vor allem in seiner belgischen Heimat, ist die Erwartungshaltung einfach eine andere.
Hat dich denn außer Greg van Avermaet noch irgendjemand aus dem Peloton enttäuscht? Oder wenn du nicht sagen würdest, enttäuscht, hat er zumindest deine Erwartungen nicht erfüllt?
Ja, das ist auch kann man fast gar keinen Namen nennen, denn dadurch, dass es so viele verschiedene Sieger gab, hat jeder irgendwo sein Erfolgserlebnis gefeiert. Wo ich erwartet hätte, dass da ein bisschen mehr war, Oliver Nasen von AG Désert, dem belgischen Meister, der ja im letzten Jahr bei den Klassikern eigentlich hinter dem Duo Sagan und Van Avermaet sich so als die Nummer 3 etabliert hatte. Und bei ihm kam aber dieses Jahr ja bei den Klassikern einfach auch viel Pech zustande. Also er hat keinen einzigen Podiumsplatz erreicht. Sein bester Platz war ein 4. Rang beim E3-Preis. Ja, und dann ist er auch bei der Ronde van Vlaanderen und auch in Roubaix ja gestürzt, hatte Defekte. Also er war eigentlich immer in der Defensive und musste immer aufholen und war nie in der Situation wirklich mal aktiv, wie vielleicht jetzt Sagan in Roubaix oder wie Terpstra in Flandern, eine Attacke zu setzen und die Gegner unter Zugzwang zu setzen.
Ja, auch Oliver Nasen wird natürlich darum bemüht sein, den Eindruck im nächsten Jahr wieder umzudrehen. Wenn wir diese Saison gesehen haben, dann sehen wir ja auch, dass es durchaus möglich ist, dass die nächste Saison wieder ganz anders läuft als die diesige. Und wir hoffen natürlich, dass wir dort auch mit viel Spannung versehene Rennen begutachten können. Gucken wir zum Abschluss dieser Radiotour-Ausgabe noch ein bisschen voraus in die Zukunft, verlassen das Kopfsteinpflaster, bleiben aber natürlich in den gewohnten Gefilden, bleiben in Belgien und gucken ein bisschen auf das, was da noch kommt, nämlich die Ardennen-Klassiker. In den letzten Jahren dort häufig ein Name ganz oben zu sehen, Alejandro Valverde, der auch in dieser Saison mit 9 Saisonsiegen schon wieder alles in Grund und Boden fährt. Ich denke, Erik, für uns ist Alejandro Valverde in der aktuellen Form der absolute Top-Favorit, aber wen siehst du dort noch? Wer könnte da noch sich ein bisschen in den Vordergrund spielen?
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Also Valverde, den kann man eigentlich für vor allem für Lech Wallon und für Lüttich-Bastogne-Lüttich schon fast in den Siegerpokal eingravieren. Also da muss schon sehr viel passieren, dass er dort nicht diese Rennen gewinnt, wo er, glaube ich, bei beiden Rennen bei einer Rekordsieger ist. Lech Wallon hat er, glaube ich, 5-mal gewonnen, Lüttich-Bastogne-Lüttich 4-mal, wenn ich jetzt richtig gezählt habe.
Ja,
es gibt einige Fahrer, die vielleicht dort mithalten können oder die zumindest gute Podiumschancen haben. Da würde ich vor allem den Julien Philippe dazu zählen von Quickstep, der ja dieses Jahr auch ein sehr starkes Frühjahr fährt, der auch bei den Klassikern schon auf dem Podium war, jeweils von Valverde geschlagen und der auch jetzt bei der vergangenen Woche, die ja auch ein ähnliches Profil wie die Klassiker oder wie die Ardennen-Klassiker aufweist durch diese kurzen, aber steilen Rampen. Da hat er ja 2 Etappensiege geholt, das gelbe Trikot getragen und hat dort einfach gezeigt, dass er am Berg und dann auch im Bergaufsprint extrem stark ist.
Wir gucken natürlich auch auf Fahrer, die vielleicht nicht unbedingt von vornherein zum Favoritenkreis zählen. Peter Sagan und auch Greg van Avermaet werden auch Ausflüge wagen zu den Ardennen-Klassikern. Florian, was können wir von den beiden erwarten? Und hast du vielleicht noch den ein oder anderen Geheimtipp an Fahrern, die vielleicht auch sich dort noch in den Mittelpunkt fahren könnten?
Ja, mit Geheimtipps ist es bei den Klassikern, auch bei den Ardennen-Klassikern natürlich relativ schwierig, denn die Rennen sind und so schwer am Ende, dass einfach ja es eine Handvoll Favoriten gibt und die machen meistens den Sieg untereinander aus. Nicht so wie wenn bei der Tour de France mal eine Ausreißergruppe von 10 Mann durch und dann tatsächlich ein Ausreißer ein Rennen gewinnt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Philippe Gilbert sehr motiviert ist. Er hat letztes Jahr das Amstel Gold Race gewonnen und hat dieses Jahr noch keinen Saisonsieg eingefahren, war aber einer der stärksten Fahrer im Quickstep-Team. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt dieses Wochenende am Sonntag beim Amstel Gold Race tatsächlich seinen ersten Sieg holt. Wobei man natürlich auch auf Peter Sagan schauen muss. Er kann ja wirklich alles, außer wahrscheinlich dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft. Da wird es doch ein bisschen schwer werden für ihn. Aber ja, wir haben schon gehört, dass er auch schon trainieren war im Höhentrainingslager, um sich auf Innsbruck vorzubereiten. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also Peter Sagan ist mal nicht Topfavorit jetzt, nachdem er die letzten Rennen ja immer als ja Topfavorit eigentlich gehandelt wurde. Kann er sich jetzt mal ein bisschen vielleicht im eher Verborgenen bewegen, sage ich mal. Und vielleicht hat er eine Chance, da auch ja beim Amstel Gold Race mitzureden. Es geht ja ganz zum Ende nicht steil den Berg hoch, sondern die steilsten Anstiege kommen schon ein bisschen vor dem Ziel. Deswegen hat er da vielleicht eine Chance, vorne dabei zu bleiben. Und ich würde ihn auf keinen Fall jetzt mal abschreiben, sondern ihn sogar als Mitfavoriten sehen. Bei Schwallon und Herr Lüttich, Bastonia Lüttich, da macht es in meinen Augen einfach keinen Sinn, auf jemand anders als Alejandro Valverde zu setzen, weil der Mann wieder so ein brutal starkes Frühjahr fährt und in so einer unfassbaren Form ist. Und da glaube ich auch nicht, dass die Form jetzt irgendwann mal runtergeht, sondern der ist einfach stark. Letztes Jahr war es schon genauso. Daher muss man ihn da einfach als Top-Favoriten sehen.
Und damit war es das auch schon mit der ersten großen Ausgabe 2018 von Radiotour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Erik Gutglück. Dankeschön.
Gerne.
Und natürlich auch bei Florian Harrer. Dankeschön an dich.
Ja, danke. Sehr gerne.
Und euch, liebe Zuhörer, danke ich natürlich fürs Zuhören. Ihr könnt uns auch gerne aufschreiben. Ihr findet dort auf meinsportradio.de auf der Seite unsere Twitter-Profile. Dort könnt ihr uns natürlich auch Feedback dalassen, Anregungen, worüber wir auch mal sprechen sollen. Ansonsten bleibt gerne dabei. Wir freuen uns auf die Ardennen-Klassiker und melden uns natürlich dann zu den nächsten Anlässen, spätestens zu den großen Rundfahrten wieder zurück. Mein Name ist Lukas Kruse und auch ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu Radiotour, dem Radsport Talk auf meinsportradio.de.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.